Ja, dann guten Morgen nochmal an alle nach Adelberg, ins Online-Meeting und an alle hier. Wir schauen wieder in Gottes Wort, in das Markus-Evangelium, ins Kapitel 4. Und vielleicht kann sich beim Aufschlagen ja auch einfach jeder mal fragen, wie es denn gerade mit dem steht, worum Jürgen gerade gebetet hat, in der Bereitschaft, Gottes Wort wirklich aufzunehmen und auch umzusetzen. Ich hoffe, jeder hat diese mitgebracht. Wir sind in Markus Kapitel 4, es geht weiter im Vers 35. Und jeder, der eine Bibel hat mit Überschriften, der sieht, dass damit heute die Geschichte von der Sturmstillung dran ist. Wir starten damit in einen neuen, größeren Abschnitt. Wir haben die Gleichnisrede bis zum letzten Mal betrachtet. Und nun beginnt gewissermaßen eine neue Zeit. Jesus ist mittlerweile seit etwa anderthalb Jahren öffentlich unterwegs. Und wie ihr hoffentlich noch wisst, ist vor dieser Gleichnisrede eben dieser Bruch, hat vor dieser Gleichnisrede dieser Bruch stattgefunden mit der Öffentlichkeit, mit der Obrigkeit. Und deshalb sind nun die nächsten Kapitel davon geprägt, dass Jesus eben nicht immer, nicht mehr so viel vor den großen Massen steht, sondern dass er sich mehr um Einzelpersonen kümmert. Ja, der Bruch mit der Öffentlichkeit ist vollzogen. Was nun im Fokus steht, ist die Vorbereitung und Zurüstung von Einzelpersonen, überwiegend seiner Jünger. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass diese Geschichte, dieses Wunder, das wir heute anschauen, nur vor seinen Jüngern passiert. Ja, obwohl es eins der größten ist, durften das wirklich nur die mitbekommen, die es wirklich ernst mit ihm meinen. Es beginnt also die Spezialausbildung der Jünger hier. Und so sollte es für jeden interessant sein, der auch selbst Jesus nachfolgen will und sich wünscht, von ihm ausgebildet zu werden für die Nachfolge. Aber interessant ist eben, dass genau diese Ausbildung nun mit einem Sturm beginnt. Wenn ich gleich anfange, den Text zu lesen und wir beginnen, ihn anzuschauen, möchte ich noch vorweg sagen, ich möchte ihn in 4 Einheiten durchgehen. Zuerst betrachten wir den Sturm, dann die Prüfung im Sturm, dann die Rettung aus dem Sturm und zuletzt die Lektion aus dem Sturm. Das sind so die groben Anhaltspunkte und ich beginne nun mal die ersten 2 Verse zu lesen, die Verse 35 und 36. Dort steht, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Ja, das als Einführungsverse. Wir lesen ja davon, dass es Abend ist. Der Tag, um den es hier geht, der begann schon in Kapitel 3, Vers 20. Also ein sehr ereignisreicher Tag. In englischen Kommentaren wird dieser Tag auch oft mit Jesus' Busy Day in Capernaum überschrieben. Wirklich ein ereignisreicher, ein viel beschäftigter Tag. Er begann mit diesem Wunder, dass er einen Besessenen geheilt hat, dann diese heftige Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und den restlichen Tag hat er gepredigt, entweder vor vielen, vielen Menschen oder hat seinen Jüngern im Privaten noch Dinge ausgelegt. Jesus war den ganzen Tag aktiv, hat den überwiegenden Teil des Tages geredet, oftmals gestritten oder war zumindest in einem Konflikt. Und nun sehen wir gleich, er ist müde. Er weist seine Jünger an, dass sie doch bitte jetzt die Volksmenge entlassen sollen. Vielleicht haben sie ihnen einfach gesagt, dass jetzt die Versammlung vorbei ist, dass sie gleich wegfahren werden, haben ihnen noch einen Segen ausgesprochen. Jesus blieb im Schiff. Und als die Jünger damit fertig waren, kamen auch sie ins Schiff, Jesus blieb sitzen und sie fuhren einfach los auf die andere Seite des Sees eben. Wir lesen noch davon, dass nicht alle das ja so akzeptieren wollten, dass einige kleine Schiffe sich doch noch auf den Weg gemacht haben, ihnen zu folgen. Was wir nicht wissen ist, ob sie bis zum Sturm wirklich bei ihnen geblieben sind, aber das zeichnet eben immer wieder die aus, die es wirklich ernst meinen mit Jesus. Sie bleiben hartnäckig dran, sie wollen bei ihm bleiben. Und so auch diese Leute in diesen kleinen Schiffen. Auf dem See soll es dann nun eben geschehen, dass Jesus sogar einschläft. Und daran sehen wir eben auch einfach, Jesus war ein ganzer Mensch. Für Jesus war dieses Leben von der Beanspruchung her nicht leichter als für dich und mich. Er hat das genauso die Strapazen des Lebens und auch eines anstrengenden Tages erlebt, wie du und ich. Er war müde und schläft eben hier ein. Wir sehen hier besonders, dass er eben ein ganzer Mensch war und werden doch auch gerade in dieser Geschichte noch sehen, dass er dennoch weitaus mehr als das war. Denn nun in Vers 37 lesen wir eben, und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Ja? Also dieser ereignisreiche Tag, bei dem jetzt die Hoffnung war, dass der jetzt langsam mal in die Ruhephase übergeht, der geht nun weiter mit Dramatik, mit einer dramatischen Geschichte. Sie sind auf dem See, wahrscheinlich schon ziemlich weit drinnen, und ein heftiger Sturm bricht los. Und solche Stürme sind typisch für den See Genezareth. Ja? In einem Lexikon heißt es, gefährlich sind die auf dem See Genezareth plötzlich aufkommenden Fallwinde und Stürme. Sie können zu jeder Jahreszeit unerwartet losbrechen. Die aufgepeitschten Wellen werden hier besonders hoch, da die engen Küsten kein Ausrollen der See gestatten. Ja, also es ist typisch für diesen See, dass da Stürme kommen. Erstens, dass sie plötzlich kommen und dass sie heftig kommen. Ja, da könnte man jetzt viel nachlesen. Das liegt an der geografischen Lage von diesem See, weil er so tief gelegen ist und von Bergen umringt ist. Und dann, wenn eben die kalte Luft der Berge mit der warmen Luft des Tals zusammenkommt und so weiter, das ja, ist gar nicht so wichtig, aber es ist wichtig zu wissen, es war typisch für diesen See und eben, dass eben diese Stürme besonders plötzlich kommen. Ja? Sogar diese Fischer, diese Jünger, konnten das in keiner Form vorab sehen, dass das jetzt eine gefährliche Reise wird. Das bricht plötzlich über einen her und dann eben besonders heftig, ja, wie wir es hier auch sehen. Die See ist so aufgepeitscht, dass die Wellen mittlerweile wirklich ins Boot schlagen. Ja. Das waren natürlich keine riesigen Dampfer, das war ein kleines Fischerboot, wo gerade so diese 13 Leute Platz hatten. Und so ein Boot, mit so einem Boot in so einen Sturm zu kommen, das bedeutet wirklich Lebensgefahr. Das bedeutet, und das wussten die Jünger, all ihr Know-how über diesen See, sie sind ja aufgewachsen an diesem See, aber mit all ihrem Know-how konnten sie sich aus dieser Situation nicht mehr rausmanövrieren, sie konnten nur umso deutlicher erkennen, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann sind wir tot. Dieses Schiff ist nicht fähig, diesen Sturm standzuhalten. Sie bangen wirklich um ihr Leben. Und man könnte sich jetzt fragen, ja, was soll das jetzt? Ja? Dieser ganze Tag war doch jetzt schon so anstrengend. Wir sind mit Jesus auf diesem Boot. Wir sind auf seinen Befehl hin aus diesem See gefahren. Wie kann es sein, dass uns jetzt so ein Sturm trifft? Und das ist eben die erste Lektion, die wir hier erkennen. Auch mit Jesus im Boot. Und wenn man nach seinem Wort unterwegs ist, können einen heftige Stürme treffen. Ja? Nun weiß ich jetzt von keinem von euch, dass irgendjemand sich hier mit Seefahrt beschäftigt und ich wüsste nicht, dass irgendjemand mal wirklich in einen großen Sturm mit einem Schiff gekommen ist. Aber ich denke, es ist sehr eingängig und einfach zu verstehen, dass dieser Sturm auch wir ihn sinnbildlich betrachten können für alle möglichen Lebensstürme, ja? Für Lebenssituationen, die einem Angst machen, die einem Todesangst machen, vielleicht sogar. Situationen, in denen man merkt, dass man die Kontrolle verloren hat, wo man Situationen, die man sich nicht gewünscht hat, die man sich nicht heraufbeschworen hat, aber die über einen hereinbrechen, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Situationen, in denen man gefühlt oder wirklich mit aller Kraft ums Überleben kämpft und doch unterzugehen scheint. Und wenn wir uns eben die Jünger vorstellen, wie sie dabei sind, verzweifelt dieses Wasser aus diesem Boot wieder herauszubekommen und die nächste Welle aber umso mehr Wasser wieder hereinschwemmt, dann können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen, ja, wenn vielleicht da mittlerweile schon so ein Pegel im Boot ist, das ist wirklich furchteinflößend, wirklich eine furchteinflößende Situation. Und so können auch uns furchteinflößende Situationen treffen und vielleicht auch Situationen, in denen es scheint, als würde Jesus gerade einfach schlafen. Ja, wir lesen Vers 38. Und er war hinten im Schiff und schlief auf einem Kissen. In diesem heftigen Sturm schlief er auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und so merken wir, dieser Sturm, der erzeugt auch einen Gefühlssturm. Ja? Der ist ein äußerlicher Sturm, der auch einen innerlichen Sturm erzeugt in diesen Jüngern. Und wie gesagt, es können auch einen ähnlichen Gefühlssturm können auch in unserem Leben Dinge hervorrufen, wie Krankheit oder finanzielle Sorgen oder sonstige Gefahr oder Konflikte oder alles Mögliche, was uns das Gefühl gibt, dass wir nicht mehr Herr der Lage sind und dass wir unterzugehen drohen. Lebensstürme. Aber wir haben schon gesehen, solche Stürme, die können uns auch treffen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wie bei den Jüngern sollen die uns sogar oftmals treffen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Denn in diesen Stürmen bezweckt der Herr etwas. Solche Stürme, die so unnötig erscheinen, kommen mit einem Ziel. Nämlich zum einen sollen wir uns darin kennenlernen. Wir sollen ihn darin kennenlernen. Und wir sollen daran wachsen. Diese Stürme, ja, stellen eine Prüfung dar, sowohl damals für die Jünger als auch für uns. Ja, sie sind eine Herausforderung und dem wollen wir uns nun genauer widmen. Ja, die Herausforderung im Sturm. Jemand hat mal zwei Arten von Glaube unterschieden. Zum einen der Formalglaube und zum anderen der Funktionalglaube. Formalglaube, das ist der Glaube, den wir aufschreiben können, den wir erklären können. Das steht vielleicht in unserem Glaubensbekenntnis. Und vielleicht würden wir sogar dafür heftig, ja, manchmal vielleicht auch zu heftig streiten, wenn andere uns da widersprechen. Unser Formalglaube, ja, das, was wir bekennen. Aber zum anderen haben wir auch einen Funktionalglauben. Und das ist der Glaube, der wirklich unser Handeln bestimmt im echten Leben. Und dieser Funktionalglaube und der Formalglaube, die sind oftmals nicht identisch. Oftmals handeln wir im echten Leben nach ganz anderen Grundsätzen, als wir eigentlich bekennen, dass wir es glauben würden. Formalglaube und Funktionalglaube. Und eben gerade solche Stürme provozieren eben heraus. Sie provozieren heraus, was wirklich in unserem Herzen ist und wovon wir wirklich überzeugt sind, wenn es drauf ankommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dieser Sturm in den Jüngern hervorbringt. Was für ein Funktionalglauben sie in diesem Sturm an den Tag legen. Und es ist interessant, bis hierhin lesen wir in den Evangelien noch von keiner großen Herausforderung für die Jünger. Bisher waren sie eigentlich überwiegend Beobachter. Sie waren halt dabei. Es gab schon brenzliche Situationen, aber die haben eigentlich mehr Jesus als sie betroffen. Aber jetzt sind auf einmal sie in Gefahr. Und wir sehen, wie sie reagieren. Diese Geschichte wird uns von drei verschiedenen Evangelien berichtet. Matthäus, Markus und Lukas. Und alle berichten uns etwas unterschiedliche Worte, mit denen sie an Jesus herangetreten sind, als sie dann endlich ihn aufgeweckt haben. Und das ist kein Widerspruch, Weil natürlich diese 12 Männer nicht in einem Chor das Gleiche geschrien haben, als sie Jesus aufgeweckt haben, sondern das war ein Stimmengewirr, in dem unterschiedliche Sachen an ihn herangetragen wurden. Laut dem Bericht von Matthäus riefen sie: Herr, rette uns, wir kommen um. Und laut Lukas: Meister, Meister, wir kommen um. Also wir sehen, was hier im Zentrum steht: Todesfurcht. Oder wir könnten auch sagen, sie geraten in Panik. Ja? Sie sind überzeugt, wir sind gerade an der Schwelle zum Tod. Wir sind kurz davor, mit diesem Schiff für Nimmerwiedersehen unterzugehen. Sie geraten in Panik. Und diese Panik ist nicht gut. Ja? Es geht nicht darum, dass sie Angst bekommen. Ich würde sagen, wenn ich in einem Sturm mit einem kleinen Schiff bin, das sich langsam mit Wasser zu füllen beginnt, dass Gott da niemand einen Vorwurf macht, wenn Angst in einem hochkommt. Aber was in ihnen hochkommt, ist Panik. Jesus beschreibt dann in Vers 40, und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Und dieses Wort für furchtsam ist ein sehr seltenes und besonderes und wird unter anderem in der Offenbarung mit Feigheit übersetzt. Ja? Es ist Feigheit, die hier aufsteigt. Ja? Keine gute Furcht. Und eben Panik, Feigheit und allgemein überzogene Angst kommen dann in uns hoch, wenn wir unsere Welt betrachten, als gäbe es keinen Gott, der diese Situation unter Kontrolle hält. In diesem Moment sagt ihr funktional Glaube: Wir sind hier in diesem Boot und wir sind den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Entweder gibt es keinen Gott oder er hat keine Macht über diese Situation. Das bekennen sie nicht, aber so handeln sie. Ihr funktional Glaube zweifelt in diesem Moment massiv die Macht und die Souveränität Gottes über diese Situation an. Ja, das ist das erste Ungute, was dieser Sturm in ihnen zutage fördert. Aber noch eine zweite Sache wird zutage gefördert. Und das erkennen wir in dem, was uns Markus eben überliefert. Laut Markus trat mindestens ein Jünger an den Herrn heran und sprach: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und interessant ist, laut der Überlieferung schrieb ja Markus auf, was Petrus ihm erzählt hat. Ja, dass Markus ein Gefährte des Petrus war und dass er seine Worte niederschrieb. Und deshalb könnten wir schlussfolgern, dass das vielleicht die Worte des Petrus waren, die er in dieser Situation gesagt hat. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und in dieser Frage steckt ein Vorwurf. Es steckt der Vorwurf, eben genau das: Meister, dich kümmert es nicht, dass wir hier umkommen. Wir sind dir doch egal, wenn du da hinten schläfst und wir hier ums nackte Überleben kämpfen. Wir sind dir egal, du liebst uns nicht. Natürlich ist dieser Vorwurf völlig irrational. Jesus ist mit in diesem Boot. Wenn das Boot untergeht, dann geht er mit unter. Ja? Es ist völlig verrückt, davon auszugehen. Und doch ist diese Neigung, genauso wie das erste, ist uns Menschen sehr, sehr natürlich, würde ich sagen. Ich würde sagen, oftmals ist das erste, was über dem Feuer der Prüfung im Rauch aufgeht, der Glaube an die Liebe Gottes. Oftmals ist das der erste Reflex, den unser Herz hervorbringt, wenn man vielleicht nicht nur einen Moment, sondern ein bisschen länger in einer schwierigen Situation ist und Gott nicht sofort helfend eingreift, so wie hier, sondern es scheint, als ob er schlafen würde. Oftmals ist das die erste Situation, dass unser Herz sagt: Herr, du liebst mich nicht. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du jetzt doch eingreifen. Und oder eben das andere: Ja, Gott scheint keine Macht über diese Situation haben. Ja. Eins von diesen beiden Dingen ist es, was unser Herz oftmals hervorbringt. Und interessanterweise schreibt Jerry Bridges in seinem Buch Gottvertrauen, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass in der Regel, je mehr wir überzeugt sind von der Souveränität Gottes, es uns schwerer fällt, die Liebe Gottes auch wirklich zu akzeptieren und zu glauben. Ja? Weil klar, wenn ich sage, Gott hat die volle Macht über meine Umstände, dann ruft das natürlich die Frage hervor, ja, warum ändert er sie dann nicht? Das Erste, was über dem Feuer der Prüfung im Rauch aufgeht, ist meistens der Glaube an die Liebe Gottes. Aber das ist natürlich nicht gut, nicht richtig. Und jemand hat mal gesagt und gibt uns damit einen guten Rat, wir müssen aufhören, Gott durch die Brille unserer Umstände zu beurteilen und wir müssen anfangen, unsere Umstände durch die Brille unseres Gottesbildes zu beurteilen. Ja? Also das Erste tun wir, wenn wir eben sagen, meine Umstände sind so und deshalb ist Gott so. Das Zweite tun wir, wenn wir sagen, ich weiß, dass Gott so ist, dass er mich liebt und deshalb weiß ich, dass auch diese Umstände zum Guten dienen werden. Ja, aber das ist es eben, was diese Prüfung tut. Sie bringt hervor, was in unserem Herzen ist. Und wir sehen, was sie eben in den Jüngern hervorgespült hat. Und wer in sich geht, der wird wahrscheinlich merken, dass er eben dieselbe Neigung in sich erkennt. Ja, dass Prüfungen uns dazu verführen, Gottes Macht und oder Gottes Liebe anzuzweifeln. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Das nächste, was wir betrachten, ist die Rettung aus dem Sturm, die natürlich all diese Vorwürfe und Zweifel Lügen straft. Die Rettung aus dem Sturm, ich lese Vers 39, und er stand auf und befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Ich habe mich gefragt, was die Jünger wohl erwartet haben, was Jesus macht, wenn sie zu ihm kommen. Ja? Vielleicht haben sie erwartet, ja, dass er aufsteht und ein Gebet spricht, ja, Gott anfleht, Herr, rette uns aus dieser Lage. Oder sie hatten auch gar keine Erwartung. Aber wir sehen gleich, auch in den nächsten Versen, das, was er tut, das haben sie nicht erwartet. Er ignoriert erstmal ihre Fragen und spricht zwei kurze Befehle aus, schweig, sei still. Und sowohl Wind als auch See gehorchen. Ja? Es entstand eine große Stille. Also es ist nicht nur der Wind, der aufhört zu toben, das kann ja auch mal passieren, dass Wind plötzlich aufhört. Nein, es entstand eine große Stille, das heißt sogar die aufgewühlte See war auf einmal glatt. Glatt, wie es vielleicht noch nie zuvor war, glatt, wie es nicht normal ist und glatt, sodass es die Jünger wirklich in Staunen versetzt. Ich lese kurz die restlichen Verse, Verse 40 und 41. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Also es war völlig klar, Wind und See machen, was Jesus sagt. Und das überrascht sie. Die Jünger sind mittlerweile etwa, wie gesagt, so anderthalb Jahre mit Jesus unterwegs und es ist nicht ganz klar, was sie schon alles über ihn erkannt haben. Sie waren definitiv überzeugt, dass dieser Mann der Messias ist, wenn auch mit nicht ganz korrekter Vorstellung davon. Sie waren überzeugt, dass große Wunderkräfte in ihm sind. Sie waren überzeugt, dass er eine besondere Beziehung zu Gott hat. Aber was hier passiert, das geht über ihre Vorstellung hinaus. Ja? Dass diesem Mann sogar die leblose Materie aufs Wort gehorcht, das ist mehr, als sie bis dahin gesehen oder erwartet haben. Wahrscheinlich wird ihnen in diesem Moment ein wenig bewusst, es dämmert ihnen, dass dieser Mann, der hier mit ihnen im Boot sitzt, nicht nur einen guten Draht zu Gott hat, sondern dass es der heilige, allmächtige Gott selbst ist, der hier vor ihnen steht. Ihnen wird bewusst, dass hier Kräfte am Werk sind, die über ihre Vorstellung hinausgehen. Und wir haben hier natürlich einen Vorteil ihnen gegenüber. Ja? Wir dürfen das wissen, weil eben die Bibel sich fortlaufend offenbart und wir dürfen aus späteren Schriften klipp und klar wissen, Jesus ist Gott, der Allmächtige. Wir lesen zum Beispiel in Kolosser 1, den Versen 16 und 17. Kolosserbrief, Kapitel 1, 16 und 17. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir lesen hier über diesen Mann Jesus, dass er der Schöpfer von allem ist. Ja? Sowohl Sichtbares als auch Unsichtbares. Und wir lesen noch mehr, alles ist durch ihn. Nicht nur alles entstand einmal durch ihn, sondern alles besteht auch weiterhin durch ihn. In Hebräer 1 heißt es, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. In anderen Worten, das Universum fällt deshalb bis heute nicht in sich zusammen, weil Jesus es aufrechterhält. Das ist, was die Bibel uns klar sagt. Jesus ist Gott, der Allmächtige. Eine Person des dreieinen Gottes. Alles ist durch ihn und alles ist für ihn geschaffen. Für ihn selbst. Es gehört ihm, es ist dazu da, um ihn zu hören. Und so ist es natürlich klar, dass es unter seiner Gewalt steht. Und das wird eben sichtbar in dieser Geschichte. Denn was lesen wir schon am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel? Gott schafft, indem er spricht. Und wenn Gott spricht, dann passiert es. Und als Gott sagt, es werde Licht, da wurde Licht. Und auch später sehen wir auch da schon, dass er die Macht über das Wasser hat. Das heißt in 1. Mose 1, Vers 9, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, sodass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Also das sagt uns grob, die Erde war erst völlig mit Wasser überzogen und der Herr sprach, das ändere sich nun und es änderte sich. Das heißt, damals schon gehorchten die Wasser aufs Wort dem, was der ewige Gott sagt. Und deshalb geschieht es natürlich auch in unserer Geschichte. Wenn Gott sagt, schweig, sei still, dann kann die Schöpfung nicht anders als zu gehorchen. Damals wie heute. Und an dieser Machtdemonstration sehen eben die Jünger und wir, dass da nie ein Moment war, in dem der Herr die Kontrolle über diese Situation verloren hatte. Obwohl er geschlafen hat, obwohl sie gerungen haben, obwohl das Ganze nach menschlichen Maßstäben echt gefährlich war, war da kein Moment, in dem Jesus die Kontrolle verloren hatte. Und dasselbe gilt für jeden Sturm. Das können wir hier lernen. Dasselbe gilt für jeden Sturm, der auch durch dein Leben fegt. Da ist kein Moment, in dem der Herr nicht die absolute Macht über jede Situation hätte. Über Naturgewalten, über Krankheiten, über Menschen, über Umstände, über alles. Der Herr verliert nicht die Kontrolle. Das heißt in Amos 3, Vers 6, sowohl Gutes als auch Schlechtes. In Amos 3, Vers 6 heißt es, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Und auf der anderen Seite heißt es in Prediger 2, Vers 25, wer kann essen und wer kann genießen ohne mich, ohne Gott? Sowohl Gutes wie auch Schlechtes steht jederzeit vollkommen unter der Macht und Autorität des Herrn. Aber nun folgt natürlich noch das zweite Thema. Okay, er hatte die Macht, er hatte die Kontrolle. Aber was ist mit seiner Liebe? Warum lässt er uns hier reinkommen? Und wie schon gesagt, diese Denkweise liegt uns ja im Blut. Aber stellen wir uns mal vor, was hätte Jesus wohl geantwortet, wenn die Jünger nun ihm gesagt hätten, Herr, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das nicht einfach verhindert? Ja? Liebst du uns denn doch nicht? Sind wir dir egal? Was hätte er wohl geantwortet? Vielleicht hätte er Folgendes geantwortet. Ihr fragt mich, ob ihr mir egal seid? Ich war es, der zu euch kam und sagte, folgt mir nach. Ich habe genau euch zu meinen Aposteln gemacht. Ich verbringe alle Tage mit euch. All dies ging von mir aus. Warum sollte ich all das tun, wenn ihr mir egal wärt? Und vielleicht würde er dir heute antworten, du fragst dich, ob du mir egal bist? Wegen dir bin ich extra Mensch geworden. Ich habe mich behandeln lassen wie ein Verbrecher. Ich habe mich von Menschen schlagen lassen und foltern lassen, die ich in einem Nu hätte zerdrücken können. Damit du Vergebung deiner Sünden haben kannst. Damit dir vergeben wird, was du verbrochen hast. Ich habe dich berufen und bis heute getragen. Sollte ich all das tun, um dich jetzt zu vergessen? Ich will dich einmal bei mir haben. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Und diese Argumentation stammt nicht einfach nur von mir. Dasselbe ähnlich schreibt auch Paulus in Römer 8. In Römer 8, Vers 32 schreibt Paulus, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Oder in Römer 5, ab Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, er beweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Also Gottes Wort lehrt uns diese Denkweise. Gottes Wort bringt uns bei, dass wir so sprechen sollen, dass wir am Evangelium Gottes Liebe zu uns erkennen sollen. Ja? Wenn er wirklich das getan hat, selbst gestorben für unsere Schuld, dann wissen wir, dass er uns liebt. Natürlich gilt diese Sache, und das muss natürlich auch betont werden, für den, der auch Buße getan hat und dieses im Glauben angenommen hat, der eben an Jesus glaubt, der sein Jünger geworden ist. Für den gilt, dass Jesus mit ihm im Boot ist, auch im Sturm. Für den, der dies nicht tut, der dieses Werk zurückweist, für den gilt, dass Jesus nicht mit ihm im Boot, sondern dass er im Sturm ist und diesen Sturm über ihn einmal hereinbrechen lassen wird und ihn untergehen lassen wird. Das muss auch klar gesagt werden. Es ist kein reines, Gott ist immer gut und zu jedem. Es gilt für den, der die Vergebung gesucht hat. Der Herr liebt uns. Und das ist eben genau das, was dieses andere Zitat vorher ausgesagt hat. Wir müssen lernen, nicht Gott durch die Brille unserer Umstände zu bewerten, sondern unsere Umstände durch die Brille davon zu bewerten, was wir über Gott wissen. Eben glauben. Ja. Der Sturm kam, die Jünger reagierten menschlich und damit nicht gut in diesem Sturm. Der Herr stillte den Sturm. Aber nun wollen wir uns noch unsere Augen darauf richten, nochmal genauer, wie reagieren die Jünger darauf? Ja? Die Lektion aus dem Sturm. Und mich hat es etwas verwundert. Ja? Frag dich doch mal, wie hättest du reagiert? Was hättest du eigentlich gedacht, wie die Jünger reagieren? Ja? Vielleicht, dass sie sowas sagen wie, klasse Herr, ich hätte nie gedacht, dass du das hinkriegst. Wir werden dir nie wieder misstrauen. Versprochen. Richtig toll. Nein, das ist nicht, wie sie reagieren. Sondern wir lesen hier, sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Im Urtext steht, sie fürchteten sich mit Furcht. Ja, das ist eine Steigerung. Das heißt, die Furcht, die sie jetzt nach dem Sturm haben, ist noch größer als die Furcht, die sie im Sturm hatten. Kannst du das nachvollziehen? Wird es dir auch so gehen? Vielleicht kannst du es nicht nachvollziehen, aber die Antwort ist ja, es würde dir auch so gehen. Warum? Weil wir in der Bibel ein Phänomen feststellen. Wenn Menschen mit der Gegenwart Gottes konfrontiert sind, dann bekommen sie Angst. Dann fürchten sie sich. Das geschieht durch die ganze Bibel, aber das beste Beispiel ist wahrscheinlich der Apostel Johannes. Ja? Johannes kannte Jesus sehr gut. Aber dann viele Jahre, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, erscheint ihm Jesus erneut. Er erscheint ihm aber in seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit. Und Johannes reagiert darauf nicht, indem er zu ihm sagt, hey Jesus, lange nicht gesehen, wie geht's dir? Sondern er reagiert so, in Offenbarung 1,17 heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Als er mit der Macht und Herrlichkeit Gottes konfrontiert ist, bricht er zusammen vor Furcht, dass er ohnmächtig wird. Warum geschieht das? Ja? Und vor allem, warum sollte sich denn jemand wie Johannes noch vor dem Herrn fürchten? Sind wir nicht durch den Glauben mit ihm versöhnt? Ja? Durch den Glauben aus Gnade, durch Christus? Wir haben doch gar nichts mehr von Gott zu befürchten. Warum sollten wir Gott noch fürchten? Sollten wir Gott fürchten? Die Antwort ist ja. Und ich möchte zwei Gründe dafür nennen. Zum einen, weil Macht immer etwas Respekteinflößendes ist. Macht hat in sich etwas Furcht, Respekt, Ehrfurcht Einflößendes. Und das ist auch recht so. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. Wenn dir ein besseres einfällt, dann schreibt dir das auf. Aber ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, wenn man das erste Mal über die Grenze fährt, ja, außerhalb der EU, wo wirklich Grenzbeamte stehen, dann stehen die oftmals wirklich, wirklich bepackt mit so einem dicken Gewehr. Ja. Und wer nicht beim Militär war, der sieht das vielleicht dann das erste Mal. Und ich weiß nicht, manch einem geht es dabei wahrscheinlich doch so, dass das im ersten Moment mal kurz ein komisches Gefühl ist, dass hier so richtig schwer bewaffnete Leute rumlaufen. Obwohl jeder weiß, dass die dieses Gewehr jetzt nicht entsichern und auf die Leute schießen würden. Sie wissen, man weiß, man hat nichts zu befürchten, aber man sieht einfach, da ist eine Macht, die mir fremd ist, mit der ich normalerweise nicht konfrontiert bin. Und auch wenn es dir nicht so ging, vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass es manchem so geht und dir ein bisschen vorstellen, was das dann für die Macht Gottes bedeutet, wenn man damit konfrontiert ist. Und ein bisschen nachvollziehen, warum es den Menschen in der Bibel reihenweise so gehen, dass sie zusammenklappen, wenn sie mit Gottes Herrlichkeit konfrontiert sind. Und es ist nicht nur seine Macht, sondern auch seine Heiligkeit. Denn im Licht von Gottes Heiligkeit muss uns bewusst werden, wie verloren wir eigentlich sind. Im Licht seiner Heiligkeit müssen wir unsere Sünde umso deutlicher sehen. Johannes wusste bestens Bescheid über die Errettung aus Gnade durch Glauben auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Aber in diesem Moment, als er Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, ist er so überwältigt von dieser Macht und Heiligkeit, dass er eben ohnmächtig zusammenklappt. Und das ist eben, was Gottesfurcht, echte Gottesfurcht, gute Gottesfurcht kennzeichnet. Eine Ahnung davon zu bekommen, wie groß Gott eigentlich ist, dass dieser mächtige Gott auch dich jetzt völlig in der Hand hat. Und wenn ihr euch recht erinnert, genau das war doch eigentlich das Problem der Jünger im Sturm. Sie haben aufgehört, die Gegenwart Gottes als Realität anzuerkennen. Ja, also jetzt nochmal aufpassen, ja, das ist jetzt der Punkt, um den es geht. Also jeder, der jetzt müde ist, jetzt sich nochmal kurz schütteln und zuhören, jetzt bitte aufpassen. Das war das Problem der Jünger im Sturm. Ja, sie haben Gottes Gegenwart nicht mehr für bare Münze genommen. Und dann eben erkennen sie diese Macht, die mit ihnen im Boot sitzt und fürchten sich. Sie erkennen, der Herr, die Macht des Universums, sitzt mit uns in diesem Boot. Sie ist uns hautnah. Sie erkennen das in diesem Moment wegen dieser Erfahrung. Aber aus Gottes Wort wissen wir, dass das eigentlich immer der Fall ist, oder? Dass auch jetzt zwischen dich und Gott kein Blatt Papier passt. Dass der Herr diesen Raum erfüllt, wie er die ganze Erde erfüllt, oder? Ist da jemals ein Moment, in dem du ein Stückchen weiter weg bist von dem Ewigen, der alle Macht hat? Nicht, oder? Die Frage ist nur, lebst du in diesem Bewusstsein? Wie sehr prägt dieses Bewusstsein dein Denken und Handeln, dass der heilige und allmächtige Gott dich sieht, dich umgibt, dich leitet und dich erhält? Wie sehr prägt dieses Bewusstsein dein Denken? Und kannst du dir vorstellen, was dieses Bewusstsein mit dir machen würde? Wenn du morgen früh nicht aufstehst, um einem Tag voller Probleme zu begegnen, sondern einem von Gott geplanten Tag, der dafür gedacht ist, dass du ihn ehrst und er dich erzieht und segnet. In anderen Worten, wenn du einfach die Gegenwart und Realität Gottes beständig wirklich auch als Realität erfährst. Wenn du dir ständig bewusst bist, dass diese allmächtige Heiligkeit mit dir im Boot sitzt, dann würde das eben zwei Sachen mit dir machen. Du würdest erstens dich auch fürchten. Und das wäre gut. Es würde uns Gottesfurcht lehren. Einfach zu realisieren, dass dieser Gott bei uns ist, um uns ist. Dass jedes Wort, das du zu einem Kollegen oder Freund oder Nachbar sprichst, vor dem Angesicht Gottes gesprochen wird. Es würde dich Gott fürchten lehren. Aber es würde dich auch eben Vertrauen lehren im Sturm. Und das ist das Einzige, was uns wirklich Vertrauen lehren kann. Wenn wir wissen, dass dieser Gott da ist und dass er für uns ist. Wenn wir für bare Münze nehmen würden, was in Jesaja 43 geschrieben steht, das dürft ihr gerne mit aufschlagen, Jesaja Kapitel 43, ich lese die Verse 1 bis 4. Und was hier steht, ja, das ist an Israel geschrieben, aber so wie es für sein erwähltes Volk gilt, gilt es auch für jede erwählte Person. Diese Zusage, Jesaja 43, die Verse 1 bis 4, spricht der Herr: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, durchs Wasser, ja, wir waren gerade auch bei Wasser, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Es geht durch Wasser, es geht durch Ströme, es geht durch Stürme, aber ich will bei dir sein im Boot, sie sollen dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wert geachtet und ich dich lieb habe, weil ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Der Herr ist da, auch im Sturm, in jeder Situation, ja, auch im Sturm. Und das ist die Lektion, die die Jünger lernen sollten, oder? Sie sollten in diesen Sturm kommen, damit sichtbar wird, dass sie eigentlich nicht mit ihm rechnen, dass sie aber erkennen, dass er da ist. Klar, bei den Jüngern natürlich nochmal, sie sollten erstmal erkennen, wer dieser Mann eigentlich ist, der da mit ihnen im Boot sitzt. Und dann sollten sie lernen, dass er zu fürchten ist, aber dass ihm auch zu vertrauen ist. Und deshalb ist das, ja, ich komme zum Ende, die Lektion, die wir uns eben mitnehmen müssen. Wir müssen lernen, den Herrn zu fürchten. Wir müssen lernen, mit diesem Gebet auch in den Tag zu starten. Herr, zeig mir, dass du heute mit mir bist. Zeig mir, dass du um mich bist. Dass du, der Heilige, wirklich bei mir bist. Wir müssen lernen, unsere Umstände durch das zu beurteilen, was wir wissen über Gott, und nicht Gott beurteilen durch das, was wir meinen, durch unsere Umstände zu wissen. Amen.